Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit Wochen ist Großbritannien im Fokus der internationalen Berichterstattung und zwar im negativen Sinne. Denn die Epstein-Files bedrohen die altehrwürdige Institution Monarchie. Sie steht unter noch nie gekanntem Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck wegen eben dieser Akten und der Verquickungen des früheren Prinzen Andrew. Zum anderen bedrohen diese Akten auch den König selbst, denn er wird ebenfalls unter Rechtfertigungsdruck gesetzt. Wir wollen das jetzt mit unserer Korrespondentin für das Vereinigte Königreich, Sabine Bepler-Spahl, erörtern. Herzlich willkommen, Frau Bepler-Spahl.
Guten Tag.
In den Debatten über die möglichen Verstrickungen des Bruders von König Charles Andrew in den Epstein-Skandal wird immer wieder gesagt, dies könnten die letzten Tage der britischen Monarchie sein. Ist das übertrieben?
Naja, sagen wir mal so, es ist eine der größten Krisen, die die britische Monarchie durchmacht. Und das sagt schon viel, denn sie hat ja schon einige Krisen durchgemacht. Also 1936, als der damalige Königsanwärter Edward VIII. Abgedankt ist in einem großen Skandal wegen einer Liebschaft mit einer Amerikanerin und so weiter. Wir erinnern uns an Charles, damals noch Prinz Charles, und die ganze Geschichte mit Diana. Aber dieses ist natürlich das erste Mal seit 400 Jahren, dass ein Mitglied der königlichen Familie festgenommen wird von der Polizei. Man sagt, das letzte Mal ist das passiert vor 400 Jahren mit Charles I. Und da weiß man, wie das ausgegangen ist. Er wurde nämlich geköpft. Aber man darf es natürlich auch nicht übertraumatisieren. Man muss jetzt erstmal gucken, was überhaupt im Raum steht. Bisher ist nur bekannt, dass es eben noch keine Anklage gegeben hat gegen Andrew Mountbatten-Windsor. Das wird sich jetzt alles in den nächsten Tagen zeigen, aber die königliche Familie hat schon Schadenbegrenzung gemacht, hat sich also in einem sehr kühlen, man kann sagen einem sehr unterkühlten Brief komplett von Andrew distanziert. Er hat ja auch schon alle Positionen verloren, alle Titel verloren, schon im letzten Jahr. Aber es ist natürlich etwas, was auch eine große Diskussion in England auslöst über den Sinn und den Zweck des Könighauses und auch die charakterliche Eigenschaft oder die Eignung derer, die dort für England sprechen.
Ist die Debatte tatsächlich fokussiert auf das, was Andrew vorgeworfen werden kann im Zusammenhang mit den Epstein-Files? Oder geht es eigentlich um die Monarchie an sich als Institution, um sie endlich wegzubekommen?
Naja, beides. Ihm wird im Moment ja nicht dieses sexuelle Fehlverhalten vorgeworfen, zumindest nicht juristisch. Moralisch schon, aber nicht juristisch. Das heißt, da steht einiges im Raum. Man weiß ja, dass er vor einigen Jahren in New York schon mal angeklagt wurde von Virginia Giuffre, die Frau, die sich letztes Jahr traurigerweise das Leben genommen hat, die behauptet, er hätte sie missbraucht, als sie noch 17 war. Aber um diesen Fall geht es gar nicht. Dieser Fall ist eigentlich abgeschlossen, juristisch abgeschlossen. Da hat es einen Vergleich gegeben. Das Königshaus hat damals 12 Millionen Euro bezahlt und damit ist der Fall abgeschlossen. Jetzt geht es um was ganz anderes, nämlich um ein Fehlverhalten im öffentlichen Amt. Andrew war von 2001 bis 2011 Sondergesandter oder Sonderbeauftragter der britischen Regierung für Handel und Investitionen. Und es heißt, dass er sich dort fehlverhalten hat. Der Vorwurf ist Misconduct in Public Office, so heißt das, Fehlverhalten im öffentlichen Amt. Und insofern geht es natürlich wieder zurück auf die Königsfamilie, weil man sagt, wieso hat überhaupt so jemand wie Andrew, von dem man eigentlich wusste, dass er, ja, man nannte ihn früher Randy Andy, also der geile Andy, er war ein Schürzenjäger, er war jemand, der jetzt nicht charakterlich besonders firm war, und dass man fragt, wieso hat eigentlich so jemand dieses Amt bekommen? Er hat es ja nur bekommen aufgrund seiner Geburt, aufgrund dessen, dass er diesen Status hatte, ohne dass er die fachliche und charakterliche Eignung für ein solches Amt hatte. Und diese Frage wird natürlich dann weitergeführt für das Königshaus insgesamt, dass man sagt, das sind ja alles Leute, die einfach nur da sind, weil sie eben in diese Familie geboren wurden. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Es gibt eine große republikanische Bewegung in England und Großbritannien überhaupt von Leuten, die sagen, es ist einfach nicht mehr angesagt, dass wir so viel Geld auch für diese königliche Familie bezahlen, die vielleicht ein Touristenmagnet ist, aber eben doch in unserem Land immer ständig von einem Skandal zum anderen hechelt und einfach viel zu viel Macht hat. Wir können sie nicht abwählen, anders als Politiker, mit denen man unzufrieden ist. Und es sind natürlich jetzt auch wieder ganz alte Debatten aufgekommen. Also man erinnert sich an Thomas Paine, der damals das Buch geschrieben hat im 18. Jahrhundert, Common Sense, wo er gesagt hat, schon die Natur zeigt uns, dass wir gegen einen König sein müssen. Denn die Natur hat uns so viele schlechte Könige vorgesetzt, Leute, die für dieses Amt nicht geeignet sind, und hat uns so oft einen, so hat er es ausgedrückt, einen Esel für einen Löwen vorgemacht. Und dieser Spruch, ein Esel für einen Löwen, der kursiert jetzt so ein bisschen in der Presse und es heißt, diese Zeiten müssen eigentlich vorbei sein.
Es heißt ja andererseits auch, dass die königliche Familie ein Werbefaktor ist oder ein Faktor auch für die britische Ökonomie, der oft unterschätzt wird. Also dass man so viel Geld gar nicht in echtes Marketing, in echte Werbung stecken könnte, wie das Königshaus das darstellt. Ist die Debatte in dieser Hinsicht auch ein bisschen verlogen in Großbritannien, dass man einerseits weiß, das ist nicht nur einfach ein Touristenmagnet, sondern auch ein echter Faktor für Wirtschaftsgespräche oder für Wirtschaftsbeziehungen?
Ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen, verlogen, sind einfach zwei unterschiedliche Seiten. Und es gibt natürlich auch die andere Seite, die das Könighaus noch sehr stark verteidigt, vor allen Dingen eben auch verbunden mit der langen, langen Amtszeit der Queen, Queen Elizabeth. Und das geht nicht nur um einen Wirtschaftsfaktor, das stimmt sicherlich auch. Deswegen hat man ja auch Andrew ausgewählt, weil er natürlich immer eine gewisse Attraktion hat, dieses Haus. Man hat es ja auch bei dem Besuch von Donald Trump gesehen, der ja vom König, von Charles, empfangen wurde in allen Ehren. Aber es geht auch um noch mehr, dass man sagt, das ist eine altehrwürdige Institution, die das Land zusammenhält. Also niemand hat eine solche Kontinuität gezeigt wie die damalige Königin, die ja über Jahrzehnte geherrscht hat, die eine Vertrauensperson war, auf die man immer wieder geschaut hat in der Corona-Krise, bei allen möglichen Krisen, die immer wieder ein Wort sprechen konnte, was die Gesellschaft auch zusammengeführt hat. Und da ist jetzt natürlich auch ein bisschen die Frage, ob die Nachfolger, die Nachkommen, ob König Charles das schafft, ne, dass er diese Identifikationsfigur darstellen kann. Und da stört natürlich jetzt dieser ganze Skandal mit Andrew.
Sie haben jetzt zwei Namen genannt. Der eine wird zwar genannt, nämlich der amtierende König, aber auch die verstorbene Königin könnte ja mit in den Skandalstrudel geraten. Der König, dem vorgeworfen wird, too little, too low, also dass das Königshaus zu spät und zu leise und zu langsam reagiert hat. Dass die Debatte darüber geht, ist es wirklich ernsthaft glaubhaft, dass der König nicht darüber Bescheid gewusst hat, was seinen Bruder betrifft und die Königin auch, von der nachgesagt wird, dass sie ein besonders herzliches Verhältnis zu Prinz Andrew hatte. Also dass diese beiden wichtigen Vertreter der Monarchie möglicherweise mehr gewusst haben, als zugegeben wird.
Sehr viel Wissen tut eigentlich keiner. Das stimmt, was Sie sagen. Der Name der Königin ist jetzt auch ein bisschen involviert, weil Andrew bekannterweise ihr Lieblingssohn war und sie sich auch mit ihm gezeigt hat, nachdem schon die ganzen Vorwürfe im Raum standen. Also sogar 2019 hat sie ihn ausgewählt, an ihre Seite genommen und sich begleiten lassen von ihm zu einem Gedenkgottesdienst für ihren verstorbenen Mann, für Prinz Philip. Das fiel damals auf. Es heißt auch, sie soll diese 12 Millionen Pfund, die als Ausgleich gezahlt wurden, wegen dieser sexuellen Missbrauchsfälle, sie soll für Andrew bezahlt haben. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, denn erstmal wissen wir noch gar nicht, was Andrew wirklich vorgeworfen wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist bisher noch keine Anklage erhoben worden. Es steht ein Anfangsverdacht im Raum, dass er sein Amt missbraucht haben soll. Aber es gibt eben jetzt auch andere Stimmen, die sagen, vielleicht ist das Ganze auch eine Riesenpanik. Vielleicht ist die Polizei auch etwas übergriffig geworden. Auch das wird in der Presse diskutiert. Er ist ja an seinem 66. Geburtstag am 19. Februar um 8 Uhr morgens aus dem Bett geklingelt worden. Und da wird jetzt gefragt, war das wirklich notwendig? War das nicht eine Demütigung höchsten Grades? Warum macht eine Polizei sowas, wenn sie glaubt, dass er wichtiges Beweismaterial vernichtet? Dieser Verdacht steht bei ihm gar nicht im Raum. Das heißt, es ganz kann auch noch mal nach hinten losgehen. Und natürlich wird dem Königshaus vorgeworfen, dass sie zu spät, zu wenig reagiert haben. Andererseits gibt es jetzt auch Stimmen, die sagen, das Königshaus hat zu harsch reagiert. Das heißt, King Charles hat ein Statement veröffentlicht, nachdem bekannt wurde, dass sein Bruder verhaftet wurde, das so unterkühlt klingt, wo er also sagt, er wird alles tun, um die Polizei und die Untersuchung zu unterstützen. Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen. Dass dann plötzlich die Kritik im Raum stand, nicht mal das Wort Bruder kommt in diesem Statement vor. Ist Andrew jetzt nicht mehr sein Bruder? Muss es sein, dass man auf einen, der so tief gefallen ist, und Andrew ist tief gefallen, noch weiter einschlägt? Und könnte es sein, dass dieser Mann mit all seinen großen Fehlern, die ihn zweifellos begleiten und sein ganzes Leben zweifellos begleiten, aber könnte es sein, dass dieser Mann auch zu einem Sündenbock geworden ist für diesen ganzen Epstein-Skandal, wo man sozusagen die ganze Sünde, die ganze Schuld des Epstein-Skandals nun auf diesen Mann ablehnt? Es wurde auch bemerkt, dass Andrew beim Weihnachtsgottesdienst ausgeschlossen war in Sandringham, beim Weihnachtsgottesdienst der königlichen Familie. Das wurde auch kritisch vermerkt, denn Charles ist ja auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und es gab dann auch kritische Kommentare, die gesagt haben, ist die Kirche nicht auch für Sünder da? Warum hat man ihn so ausgeschlossen? Das heißt, es ist also eine ganz, ganz schwierige Situation im Moment.
Ein gutes Stichwort, das Thema Sündenbock. Kann es also durchaus sein, dass die königliche Familie, in Besonderheit also Andrew Mountbatten Windsor, als Bauernopfer herhalten muss, damit keine peinlichen Fragen an das politische Establishment gestellt werden oder auch an das ökonomische?
Ja, das sind genau die Vorwürfe, die im Raum stehen. Und das kann auch durchaus sein, dass das Ganze noch nach hinten losgeht für das Establishment. Man hat gesehen, also eine ganz eifrige Verurteilung auch von Seiten der Politik. Keir Starmer hat sich weit aus dem Fenster gelehnt, hat auch gesagt, es zeigt, dass Recht und Ordnung gilt, dass niemand über dem Gesetz steht. Naja, dann haben manche daran erinnert, dass Großbritannien gerade vor nicht allzu langer Zeit einen riesigen Vergewaltigungsskandal, wo Tausende von Mädchen über Jahre hinweg vergewaltigt worden sein sollen, in bestimmten englischen Gebieten von Gruppen von Männern, viele davon pakistanischen Ursprungs, dass dieser große Skandal Großbritannien unwahrscheinlich erschüttert hat und die Regierung da ganz anders reagiert hat, also sich gegen eine Untersuchungskommission gesperrt hat, über dieses Thema eigentlich gar nicht sprechen wollte. Und man sagt, komisch, dass man eben bei diesem Mann, Andrew, der sich tatsächlich ja auch als Sündenbock anbietet, er hat sich extrem ungeschickt verhalten. Es kann ihm nachgewiesen werden, dass er eben nicht mal die Wahrheit gesagt hat, dass es leichter ist, ihn zu kritisieren als die eigentlichen Probleme in Großbritannien. Und dieser Vorwurf geht noch weiter, dass man jetzt auch im Parlament diskutiert hat, dass man ihn aus der Thronfolgeordnung herausnehmen will. Er steht an 8. Stelle. Man muss auch aufpassen, dass das Ganze nicht in einer Art Mob-Panik ausartet.
Das Vereinigte Königreich kämpft mit Negativschlagzeilen, die sogenannten Epstein-Files betreffend, die den früheren Prinzen Andrew in einen Strudel gezogen haben. Wir waren darüber im Gespräch mit unserer Kontrafunk-Korrespondentin für Großbritannien, Sabine Bebler-Spahl. Vielen Dank, Frau Bebler-Spahl.
Danke für die Einladung.